So, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass hier so viele Leute auch da sind und so viele neue Gesichter auch zu sehen sind. Willkommen bei uns. Das ist ein Bild von meiner Hochzeit 2020. Da haben Laura und ich geheiratet. Es waren auch ein paar aus der Gemeinde da. Die Seifenblasen, die man hier sieht, sind von den Traunreutern. Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Wir haben es sehr genossen. Wir sind jetzt seit 3,5 Jahren verheiratet. Da sieht man, wie wir uns gegenseitig die Ringe anstecken. Und die Frage ist jetzt, macht dieser Ring, den ich jetzt hier am Finger habe, macht er mich jetzt zu einem Ehemann oder ändert dieser Ring an der Rechtssituation etwas? Macht es einen Unterschied, ob ich ihn jetzt trage oder nicht trage, rechtlich vom Staat? Die Antwort ist ganz klar, nein. Es macht vor dem Staat keinen Unterschied, aber man sieht doch, aha, ich habe einen Ring am Finger, ich bin verheiratet. Laura und ich sind verheiratet. Wenn jemand jetzt uns vielleicht Fremdes aber im Einkaufen sieht und auf die Finger schaut, sieht er, aha, der Ring ist da, die zwei sind verheiratet. Vielleicht denkt ihr jetzt, okay, hat jetzt hier der Prediger irgendwie das Thema verfehlt, falsches Skript ausgedrückt. Nein, so ist es nicht. Ich weiß schon, dass wir heute Taufe und keine Hochzeit feiern. Warum rede ich jetzt über die Eheringe? Naja, die Eheringe sind ein Vergleich. Der Ring, der zeigt, dass etwas sich verändert hat. Etwas verändert hat, was man jetzt nicht so sieht. Man sieht es einem Menschen ja nicht an, ob er jetzt rechtlich verheiratet ist oder nicht. Aber der Ring ist doch ein Zeichen für die Veränderung. Und genauso ist es bei der Taufe auch. Die Taufe ist ein Zeichen, dass sich etwas verändert hat. Ich bin mir bewusst, dass wir als Freikirche einige Dinge mit der Taufe anders handhaben als die Landeskirchen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere hier, warum machen die das so? Warum ist das überhaupt so? Warum werden hier Erwachsene getauft und keine Babys? Und was bedeutet es überhaupt, wenn Leute getauft werden? Das will ich heute Morgen ein bisschen klären. Wie schon gesagt, ist der Ehering ein sichtbares Zeichen und genauso ist es die Taufe auch. Um welche Veränderung es da jetzt genau geht, das schauen wir uns heute mal an. Wir wollen in die Bibel schauen und schauen, wann haben sich Leute getauft? Was finden wir da? Ich will jetzt mal ein paar Stellen vorlesen. Wann lassen sich Menschen taufen? Zum Beispiel hier, als Philippus in Samaria war, da heißt es, als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Also wir sehen, da war zuerst der Glaube und danach haben sie sich taufen lassen. Eine andere Stelle, Paulus und der Kerkermeister in Apostelgeschichte 16. Sie aber sprachen, glaube an den Herr Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren, und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und alle die Seinen. Also man sieht wieder dieser Kerkermeister, der hat geglaubt, hat es angenommen und sich taufen lassen als Folge davon. Und als drittes noch eine Stelle, da geht es um einen Synagogenvorsteher. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und wieder sieht man diese Reihenfolge, dass zuerst der Glaube und dann die Taufe folgt. Ich könnte jetzt noch einige Stellen mehr lesen, das ist immer diese Reihenfolge. Zuerst der Glaube und dann die Taufe. Jetzt ist die Frage, was meint die Bibel, wenn sie davon spricht, dass Menschen gläubig werden? Was ist damit gemeint? Jesus selbst sagt in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was meint jetzt Jesus, wenn er sagt, glaubt an das Evangelium? Ich will das kurz zusammenfassen. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass wir durch Jesus Vergebung und Rettung bekommen. Aber wieso brauchen wir überhaupt Rettung und Vergebung? Ich habe doch keinen umgebracht, oder? Ist das jetzt alles so schlimm? Gott ist ein heiliger und ein gerechter Gott. Das heißt, er ist ohne Fehler und ohne Macken und er ist getrennt von allem Bösen. Er ist heilig und rein. Also, wenn wir Menschen zu uns ehrlich sind, dann wissen wir, dass das bei uns anders ist. Wenn man mit sich selber ehrlich ist, weiß man, dass man in seinem eigenen Leben schon einige schlechte und böse Sachen getan hat. Ja, und auch nur eine Notlüge oder ein böser Gedanke reicht aus, um von diesem perfekten Gott getrennt zu sein. Weil er ja perfekt ist, sonst wäre er nicht mehr heilig, sonst wäre er nicht mehr rein. Weil Gott ein gerechter Gott ist, muss er eben die Sünde bestrafen, das Schlechte bestrafen. Er kann nicht einfach sagen, ah, passt schon, schwamm drüber, alles gut. Nein, sonst wäre er nicht gerecht. Er muss diese schlechten Sachen, die wir getan haben, bestrafen. Welche Strafe gibt es dafür? In Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Man könnte jetzt vielleicht sagen, okay, ist es nicht ein bisschen extrem, der Lohn der Sünde ist der Tod? Ist es jetzt so schlimm, wenn man einmal gelogen hat? Das Ding ist, Gott ist der Inbegriff von allem Guten. Er ist das Leben. Und wenn wir jetzt von diesem Leben getrennt sind, dann ist der Tod die logische Folge. Also ja, eine Lüge ist so schlimm. So schlimm, dass wir von Gott getrennt sind. Aber Jesus hat diese Todesstrafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen. Er ist gekreuzigt worden, er ist für uns gestorben. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir eigentlich verdient hätten. Hier in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir können also bei Jesus um Vergebung für alle unsere Sünden bitten. Das Schlechte, was wir jemals getan haben, alles in unserem Leben, ist dann vergeben. Wir können Frieden mit Gott schließen. Hast du schon Frieden mit Gott geschlossen? In Markus 1, Vers 15 redet ja Jesus nicht nur vom Evangelium, sondern sagt auch, tut Buße. Das Wort Buße ist nicht mehr so ganz geläufig. Vielleicht denken da manche an einen Beichtstuhl oder sowas. Nein, Buße ist was anderes. Man kann vielleicht auch umdenken oder umdrehen sagen. Wenn man mit dem eigenen sündigen Leben umkehrt, sich davon abwendet und sich Jesus zuwendet. Also eine 180-Grad-Wende, wie wenn du mit dem Auto in eine Richtung fährst und wendest und dann genau in die andere Richtung fährst. Buße ist, wenn man das Evangelium annimmt, Jesus zum Chef in seinem Leben macht und ihm sagt, Jesus, bitte vergib mir alle meine Sünden. Hilf mir so zu leben, wie du es dir vorstellst. Bitte komm in mein Leben und führe du mich. In Johannes 1, Vers 12 steht, allen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, werden wir Kinder Gottes. Das ist eine große und auch eine sehr schöne Veränderung. Das bedeutet, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Gott ist liebevoll, gütig, vergebend und geduldig. Er schenkt inneren Frieden und Freude. Er gibt uns einen echten Sinn im Leben. Er nimmt uns an. Er ist ein guter Vater. Ja, diese Veränderung, dass man umgekehrt ist und sich Jesus zugewendet hat, dass man ein Kind Gottes geworden ist, das drückt die Taufe aus. Was ist die Taufe nicht? Die Taufe ist nicht für Säuglinge oder für Babys. Das ist nämlich der Grund, warum wir keine Babys taufen. Ja, Säuglinge können noch selber keine persönliche Entscheidung für Jesus treffen. Ist eigentlich ganz logisch. Ein Baby darf ja sonst auch keine Rechtsgeschäfte abschließen. Ein Baby hat diesen Glauben eben noch nicht. Also deswegen nennen wir auch die Taufe immer wieder Glaubenstaufe, weil dieser Glaube zugrunde liegt. Also bei uns werden keine Babys getauft. Und die Taufe ist auch nicht sündenvergebend. In der Geschichte war es so, dass der Gedanke irgendwann aufkam, dass die Taufe irgendwie die Sünden wegwaschen würde, dass die Taufe die Sünden vergeben würde. Und dann hat man eben Babys getauft, dass auch sie sich den Platz im Himmel irgendwie bekommen können. Allerdings finden wir auch nichts darüber in der Bibel. An keiner Stelle ist die Aussage zu finden, dass ein Baby getauft wird, und an keiner Stelle ist die Aussage zu finden, dass die Taufe Sünden vergibt. Ja, wir als evangelische Freikirche Traundreuth wollen die Bibel als unseren Maßstab haben. Wir wollen uns an der Bibel halten, und gerade hier in Oberbayern, wo es wenige Freikirchen gibt, ist es irgendwie noch ein bisschen komischer oder man bekommt oft Unverständnis entgegen. Ja, dass wir keine Babys taufen, ist irgendwie nicht so ganz üblich. In anderen Gebieten von Deutschland, in denen es mehr Freikirchen gibt, ist es schon geläufiger. Die Frage ist, bist du schon getauft? Jesus hat in Matthäus 28, Verse 19 und 20 gesagt: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Amen. In diesem Auftrag finden wir zwei Dinge. Zwei Dinge, für diesen Taufgottesdienst interessant sind. Zum einen, dass die Taufe wieder nicht am Anfang steht, sondern als Folge dessen, dass man ein Jünger Jesus geworden ist. Und zum anderen eben die Aufforderung, dass wir taufen sollen. Ja, die Taufe ist eine direkte Aufforderung von Jesus. Genau, wenn du ja ein Kind Gottes bist und gläubig geworden bist und noch nicht getauft bist, dann will ich dich auch mal persönlich fragen, ja, warum denn eigentlich nicht? Vielleicht kannst du diesen Gottesdienst, diese Taufe als Anlass nehmen, um auch mal darüber nachzudenken. Und zum anderen, wenn du schon getauft bist, lebst du dann auch so als ein Jünger von Jesus? Ich habe ja in der Einleitung gesagt, dass man am Ring erkennen kann, dass Laura und ich verheiratet sind, aber ich hoffe sehr, dass man es nicht nur am Ring erkennen kann, sondern auch am Verhalten. Dass man sieht, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen, dass wir aber auch Spaß zusammen haben und gerne Zeit verbringen. Und so ist es auch bei einem Christen. An der Taufe kann man sehen, dass sich die Person für Jesus entschieden hat, dass sie ein Kind Gottes geworden ist. Vielleicht hast du das selber schon vor vielen Jahren gemacht, aber erkennt man es auch an deinem Verhalten? Lebst du auch so? Kann man an deinem Leben erkennen, dass du gerne Christ bist und gerne Zeit mit Gott verbringst? Bei den Täuflingen heute, finde ich, kann man das schon sehr gut sehen. Man kann an ihrem Leben erkennen, dass sich da etwas getan hat. Sie haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden, und ich finde es auch schön, dass heute hier einige Gäste dabei sind, die eingeladen worden sind. Ja, die Täuflinge wollten diesen Tag mit euch teilen. Schön, dass ihr gekommen seid. Man sieht, dass es hier 5 Leute gibt, die sich taufen lassen und eben denen es so wichtig war, auch ja, dieses Ereignis miteinander zu teilen. Man macht es nicht irgendwie irgendwo im Keller versteckt, nein, man will es öffentlich machen und sich öffentlich auch zu Jesus bekennen. So wie ich gerne den Ehering trage, um zu zeigen, dass ich verheiratet bin, so sieht man auch in den Täuflingen, dass sie sich gerne taufen lassen. Und auch wenn sie ein bisschen aufgeregt sind, weiß ich trotzdem, dass sie sich sehr auf diesen Tag gefreut haben. Meine eigene Taufe liegt jetzt schon 13 Jahre zurück, meine Entscheidung für Jesus noch ein bisschen länger. Bis jetzt kann ich sagen, dass das Leben mit und für Jesus auch nicht immer leicht ist. Das Leben ist kein Ponyhof. Aber es ist wunderschön, dieses Leben als ein Kind Gottes leben zu dürfen. Ja, es ist wunderschön, dass mein Leben einen Sinn bekommen hat, einen echten Sinn, der tragfähig ist. Ich weiß auch, woher ich komme und wohin ich einmal nach dem Tod gehen werde. Und umso mehr freue ich mich, wenn ich sehe, dass andere diesen Schritt in ihrem Leben machen. Ich hoffe, dass die Predigt für die Gäste ein bisschen Klarheit geschaffen hat. Man könnte jetzt noch viel mehr über die Taufe sagen, von der Bedeutung und so weiter, aber ich denke, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich hoffe, dass es verständlich geworden ist, warum wir keine Babys taufen, was es mit der Taufe auf sich hat. Ich hoffe auch, dass es für manche Christen ein Anstoß ist, die noch nicht getauft sind, doch vielleicht darüber nachzudenken. Und ich hoffe auch, dass es eine Ermutigung war für alle, die schon getauft sind, sich zu hinterfragen, ob man auch dementsprechend lebt. Euch Täuflingen wünsche ich von Herzen alles Gute und Gottes reichen Segen. Amen.